Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Petriko von Schweinichen, geschäftsführender Gesellschafter von Earlywalls. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben mir in unserem Vorgespräch gesagt, im Grunde sind Sie ein Startup mit 333 Jahre Geschichte. Wie darf man das verstehen?
Ja, das hat natürlich einen sehr, sehr relevanten oder einen klaren Hintergrund. Durch eine Insolvenz mussten wir uns quasi wieder neu erfinden, eine Fortführung schaffen. Und das habe ich eben mit einem neuen Unternehmen, der Earlywalls, gemacht, indem ich die Assets der Walzenerde, so hieß das Vorunternehmen, übernommen habe. Damit gelten wir natürlich rechtlich als neues Unternehmen, was gerade im Finanzsektor natürlich wichtig ist. Man hat noch keine Jahresabschlüsse vorzuweisen und so weiter. Und dementsprechend gelten wir in dieser Szene, in der Finanzierer-Szene als Startup, aber haben eben eine Firmengeschichte von 333 Jahren.
Jetzt klingt das ja, wenn Sie das so erzählen, klingt das ja so nach einer coolen Geschichte, wenn ich jetzt mal ein bisschen übertrieben sage. Aber ganz so cool war das ja nicht. Vielleicht damit unsere Zuhörer so ein bisschen ihren Werdegang der letzten Jahre mitnehmen können. Vielleicht können Sie noch mal kurz so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Sehr gerne, natürlich. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren in dem Unternehmen ja unterwegs und aktiv. War vorher auch Gesellschafter, also es ist ein Familienunternehmen, auch seit den 333 Jahren in Familienhand. Und natürlich, wie es in Familienunternehmen gerade mit so einer Historie üblicherweise ist, nehmen die Gesellschafter zu. Allein durch die Erbschaften und Ähnliches hat man dann größere Stämme, mit denen man sich dann auch auseinandersetzt. Und es gab dann gerade 2015, das war also dann relativ knapp hinter der Wirtschaftskrise, eine schwierigere Situation im Markt, bei dem es darum ging, auch zu schauen, wie geht das Unternehmen strategisch damit um und wie sollte man sich aufstellen. Was dazu führte, dass es eben zu Gesellschafterstreitigkeiten tatsächlich kam, weil man eben unterschiedlicher Ansicht da war. Das eskalierte dann leider auch so weit, dass auch unsere Finanzierer, die eben viele Investitionen, die wir in dem Unternehmen hier in Deutz eben gemacht haben, dann auch gesagt haben, okay, diese Streitigkeiten müssen aufhören. Man sah aber eben auch, die wirtschaftliche Situation wurde schwieriger, weil eben die Preise im Markt auch ziemlich abglitten. Und da kamen dann die ersten Berater. Mit den Beratern kam dann auch die Restrukturierungsphase. Also es wurde eben deutlich, die Liquidität war angespannt, eben die Märkte waren undurchsichtig. Und diese Gesellschafterstreitigkeit führte eben dazu, dass die Handlungsfähigkeit eingeschränkt war. Die Bedingung war dann, also einer der Gesellschafter kündigte seine Anteile und die Berater hatten ihn dann doch noch dazu bewegen können, im Unternehmen zu verbleiben, soweit eben die Berater dann die Führungsrolle auch übernehmen und wir in eine Restrukturierung überführt werden. Geleitet durch die Berater, eben im Zusammenhang dann auch mit den Banken, wohingehend dann aber auch die Anteile der Gesellschaft an einer doppelnützigen Treuhand übergegangen sind, um eben auch dort für Ruhe zu sorgen. Mhm. Was natürlich immer eine schwierige Situation ist, aus sowas wieder rauszukommen. Also mir haben die Berater damals eben auch schon gesagt, da wieder rauszukommen ist eigentlich quasi unmöglich. Wir hatten auch sehr harte Banken im Genick, die mit uns da verhandelt haben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, mit einem Wettbewerber zusammen einen dieser Gesellschafter oder den Gesellschafter herauszukaufen und dann eben in einer Kooperation quasi in diesem Unternehmen weiterzumachen im Jahr 2020. Leider war es dann so, als wir endlich rauskamen, also dazwischen lag ja dann auch noch Corona beispielsweise und auch unsichere Zeiten im Markt, was eben auch fast dazu geführt hätte, dass diese Restrukturierung auch länger gedauert hätte. Ende 2020, als wir dann zum Glück aus dieser Restrukturierung draußen waren, war es aber eben so, dass wir eine Cyberattacke über uns ergehen lassen mussten. Das war Ende 2020, was dazu führte, dass wir das komplette Jahr 2020 buchhalterisch nachbuchen mussten, dass wir eben auf bestimmten Augen blind waren, weil eben die Systeme nicht funktionierten. Wir konnten die Produktion zum Glück aufrechterhalten, so zu 85% vielleicht, weil es natürlich bestimmte Software auch nicht zur Verfügung standen, um das zu verbessern. Das führte wiederum dazu, dass ja, wir bestimmte Entwicklungen nicht rechtzeitig gesehen haben. Ein paar Materialpreise sind ja sehr stark angestiegen, wohingegen wir bei bestimmten Kunden tatsächlich Festpreise auch vereinbart hatten, was eben auch zu schlechteren Zahlen unsererseits führte. Wir hatten einen größeren Rechtsstreit, den uns die Berater aus der Restrukturierung hinterlassen hatten, den wir schlichten konnten, zum Glück aber trotzdem ein deutlicher 6-stelliger Betrag gezahlt werden musste. Die Frachtkosten sind ja eben auch aufgrund der Corona-Schließung der Häfen gerade in dem Jahr massiv angestiegen, gerade in Richtung USA. Auch da hat man typischerweise DDP-Lieferungen, also auch verzollt und mit Frachtkosten inkludiert. Auch da haben natürlich nicht alle Verhandlungen immer Erfolg getragen oder Früchte getragen. Und dementsprechend lief es eben auf ein Verlustjahr hinaus. Wir haben auch gesehen, dass die, ja, ich sag mal, Liquidität deutlich gelitten hatte und haben auch da frühzeitig mit Banken und Gesellschaftern gesprochen, um Lösungen herbeizuführen. Uns wurde dann auch seitens eines Gesellschafters eine Lösung angeboten, Geld zu investieren, woraufhin auch Banken oder andere Fremdfinanzierer sagten, okay, den Weg können wir dann auch mitgehen. Leider, um die Geschichte etwas abzukürzen, wurde uns gesellschafterseitig dann diese Zahlung sehr, sehr kurz vor knapp entsagt, wodurch natürlich die Banken auch gesagt haben, okay, die wissen anscheinend mehr als wir, was nicht stimmte, sondern es wurde eben einfach verwehrt, was aber sofort dazu führte, dass wir im Januar 22 war das dann, zum Amt gehen mussten, die Insolvenz anmelden mussten, bereits geschaffen, hatten auch viele Aufträge im Auftragseingang, auch in unseren Büchern, was dazu führte, auch verleitete die Berater, die neuen Berater dann für eine Insolvenz, dann auch zu sagen, okay, das ist eine Eigenverwaltung, da kommen wir schon selbstständig raus. Einen Monat später, also direkt einen Monat nach der Anmeldung, ist es aber so gewesen, fing der Krieg in der Ukraine an, die Banken wurden unsicher. Sie wollten, dass wir einen neuen Investor suchen, weil eben eine Eigenlösung nicht ja so gewünscht war seitens der Banken. Jedoch eben aufgrund dieser Zeit, Energiepreise sind ja auch wieder explodiert an der Stelle, konnten wir keinen Investor finden, der ein realistisches Angebot gemacht hat. Ich konnte mich aber im Laufe des Prozesses mit den Beratern zusammen, ich sage jetzt mal, an Wissen bereichern, um eben zu schauen, wie muss so eine Struktur aussehen, wie hoch muss denn ein Kaufpreis sein und so weiter, sodass ich dann mit den Beratern zusammen ein eigenes Konzept entwickelt habe, mit Kunden, mit unserem Joint Venture Partner aus Indien, mit den Banken natürlich auch zusammen. Was dazu führte, dass ich im Februar 23 eben mit der Earl Rolls ein neues Unternehmen dann auch hatte, in dem ich alle Assets dann hineingekauft habe, was ich jetzt natürlich noch alles abbezahlen muss an der Stelle. Aber so entstand dann das neue Unternehmen mit der alten Geschichte. Aber wie gesagt, es ist eben noch das Startup. Das verkaufe ich oder sage ich natürlich so und auch gerne unseren Mitarbeitern oder auch neuen Mitarbeitern, die dann zu uns kommen. Es führt zu einem Schmunzeln, wie jetzt gerade eben auch bei Ihnen. Weil es auf der einen Seite natürlich cool klingt, witzig ist, aber eben gerade im Finanzsektor alles andere als hilfreich, gerade in schwierigen Zeiten.
Es ist ja, wenn Sie das so erzählen, wirklich eine unglückliche Verknüpfung von sehr, sehr vielen Faktoren, auf die man keinen Einfluss hat oder die man auch vielleicht nicht vorwegsehen kann. Ukraine-Krieg, Corona etc. Das sind ja auch alles Themen, auf die man gar keinen Einfluss hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht so, oder gibt es so, dass das das stärkste Thema, was diesen Prozess beeinflusst hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann, glaube ich, nicht sagen, dass es das Thema gab, sondern nehmen wir jetzt, also das Thema der Restrukturierung hat einfach nur gezeigt, dass man gerade im Gesellschafterkreis mal Acht geben muss, dass man vernünftige Verträge braucht, dass man sich verträgt und da nicht irgendwelche offenen Flanken hat, die eben zu solchen Streitigkeiten führen können, dass Banken aufmerksam werden. Das ist immer sehr, sehr gefährlich, weil auch für die Gesellschafterkreise nicht beeinflussbar sind oder eben auch vorhersehbar. Es spielen viele Emotionen eine Rolle und also das hat schon viel ausgemacht, weil auch dadurch viel Geld an Berater und Banken geflossen ist, damit dieser Prozess überhaupt funktioniert und dass wir überhaupt aus dieser Treuhand wieder rausgekommen sind. Ich denke, hätte man damals schon bessere Lösungen oder andere Lösungen intern finden können, hätte es viele dieser Dominosteine hinten raus vielleicht nicht gegeben. Auf der anderen Seite, eben in diesem Zwischenraum, also die Cyberattacke hat natürlich wehgetan, es hat viel Kapazität gekostet, aber es war bestimmt nicht der Auslöser dann der Insolvenz, sondern das war eine Aneinanderkettung von vielen, vielen Kleinigkeiten, die so einzeln betrachtet hätte gemanagt werden können, aber es wurde immer mehr und deswegen, ich glaube, wir hatten einfach Pech.
Wie fühlt sich das an? Also das ist ja ein bisschen wie ein Scheitern, oder? Also gerade in Deutschland ist natürlich ein Scheitern und eine Insolvenz immer sehr negativ behaftet, während es ja in anderen Ländern eher, okay, man hat was versucht und macht dann irgendwie weiter ist. Also wie hat sich das persönlich für Sie angefühlt?
Ich glaube jetzt auch dieser Vergleich in anderen Ländern wird das vielleicht auch anders gesehen. Ja, denke ich auch. Aber da kommt es eben auch darauf an, ist man mit einem Startup gescheitert oder ist man mit einem Unternehmen, das seit 330 Jahren dann damals auf dem Markt bereits existierte, gescheitert. Es ist kein tolles Gefühl, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also als die Insolvenz dann auch kam, und ich dann eben auch den Gesellschaftern das beibringen musste. Also wir hatten sie ja, wie gesagt, vorab informiert, dass es knirscht und so weiter. War natürlich nicht nur eine unheimliche Frustration auch auf der Gegenseite da, sondern eben auch erstmal dieser typische Blick, man sucht einen Schuldigen. Und natürlich fühlt man sich als der Schuldige, weil man hat ja die Verantwortung über das Unternehmen. Nicht als Einziger, ich hatte noch einen Co-Geschäftsführer, der eben offiziell eben auch für die Finanzen zuständig war, aber als Geschäftsführer ist man für alles zuständig. Mhm. Und deswegen, ich konnte mich nie davon lösen und dadurch, dass es eben auch das eigene Familienunternehmen ist, hat mich das sehr emotional getroffen, weil ich eben auch wusste, was das für den einen oder anderen Gesellschafter dann auch direkt bedeutet. Ist halt schwierig. Ich glaube, jeder nimmt das irgendwie anders wahr, anders auf. Es gibt bestimmt auch genug Persönlichkeiten, die das deutlich rationaler nehmen. Aber ich habe eine unheimlich tiefe Verbundenheit natürlich mit dem Unternehmen und auch den Mitarbeitern, die da sind. Und das hat mich viel, viel Kraft gekostet, das erstmal zu überwinden, ganz klar.
Und stand für Sie die ganze Zeit fest, okay, ich gehe den Weg wirklich durch und so weiter, dass Sie jetzt praktisch wieder oder alleinig jetzt sogar für das neue Startup mit 33 Jahren Erfahrung stehen? Oder war das ein Prozess oder wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin von Natur aus jemand, der nicht aufgibt. Also ich bin da sehr hartnäckig dran. Also ich akzeptiere es einfach nicht. Und erst wenn ich wirklich das Letzte versucht habe und ich weiß, dass ich jetzt nicht noch einen anderen Einfall habe oder noch anders was machen kann, dann kann ich sagen, okay, ich habe es versucht. Es gab in der Zeit, besonders zu Beginn, dass ich tatsächlich auch angesprochen worden war aus Umfeldern, zu sagen, ach okay, hat doch jetzt nichts gebracht und dann komm doch lieber jetzt direkt zu uns und so weiter. Dann ist es wieder ein sicherer Hafen. Und ich habe immer gesagt, jetzt lass mich doch erstmal versuchen, hier die Firma zu retten, weil also ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt schon überall irgendwie angesprochen, angeworben werde, wenn es hier doch noch gar nicht zu Ende ist. Also es ist schon interessant zu sehen, dass viele das die Insolvenz oder eben auch die Situation sofort gesehen haben, als ist es aus. Dadurch, dass wir aber vorher schon solche Strukturierungsprozesse durchlebt haben, war mir halt klar so, nee, es ist ja nicht unsere Struktur, es ist nicht die Firma. Es waren einfach jetzt eine Aneinanderkettung blöder Ereignisse, die eben dazu geführt haben, dass man in einem bestimmten Punkt nicht genug Liquidität hat. Aber die Struktur sprach zum Glück für uns. Und das ist auch das, was die Berater dann, gerade so Insolvenzberater dann, einem auch vermitteln. Und auch das Gericht, als es dann bestätigte, dass es ja eine Eigenverwaltung wird, war halt klar, okay, es besteht also eine wirkliche Aussicht auf Erfolg und dann ziehe ich das natürlich auch durch.
Und rückblickend ist ein bisschen vielleicht zu früh gefragt, aber es ist ja jetzt schon ein bisschen her. War es die richtige Entscheidung?
Definitiv. Also wir mussten natürlich auch Rationalisierungsmaßnahmen durchsetzen, haben die Struktur eben ein bisschen anpassen müssen. Aber nichtsdestotrotz konnten wir 250 Mitarbeitende retten, dadurch durchbringen, die auch wirklich jederzeit ihren Lohn in voller Höhe auch erhalten konnten in dieser Zeit. Also keiner musste auf irgendwas verzichten. Natürlich haben auch Mitarbeiter Zeitkonten beispielsweise in dieser Masse jetzt erstmal liegen lassen müssen, bis die Quoten kommen. Ist ja die Frage, wie viel das dann ist am Ende des Tages. Also jeder hat schon einen Teil dazu beitragen müssen, aber natürlich hat es sich gelohnt, wenn man sieht, dass wir immer noch da sind, dass wir weiter produzieren können, dass wir Werte schöpfen und unsere Kunden zeigen uns das ja auch Tag für Tag durch neue Aufträge und entsprechende Gespräche.
Jetzt, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken oder in die Gegenwart, / Zukunft, es wird ja gefühlt nicht leichter, wenn wir die wirtschaftliche Situation etc. angucken. Wie sind denn Ihre Perspektiven so für die nächsten Jahre dort?
Also ich bleibe gerne ganz kurz mal in der Gegenwart, um dann in Richtung Zukunft auch zu blicken. Es sind eigentlich ganz interessante Entwicklungen in der Gegenwart. Wir haben natürlich aus unserem Finanziererbereich Aufgaben aufbekommen. Als Startup bekommt man die Hausaufgabe, kümmere dich da und darum, erreiche bestimmte Ziele, um zum Beispiel wieder den Zugang zum Finanzmarkt zu bekommen oder eben auch zu Betriebsmittellinien oder was auch immer. Also wir leben momentan wirklich von unserem Cash, von Guthabenkonten und dem, was wir eben am Anfang nach der Insolvenz in dem Startup, in dem Unternehmen mit einbringen konnten. Jetzt haben wir diese Ziele erreicht. Tatsächlich sind auch in die normalen Marktbereiche wieder übergekommen oder übergegangen. Also das, man lernt ja doch jeden Tag irgendwas Neues dazu. Und das war jetzt wieder ein Punkt, den ich dazu lernen musste. Und das insgesamt, was ich ja über den Markt gerade sagte, das spiegelt sich halt aktuell schon wieder. Es herrscht eine unheimlich hohe Unsicherheit auf dem Markt. Wir stellen ja sowohl Verbrauchsgüter als auch Investitionsgüter her. Im Verbrauchsbereich, das sind dann Produkte oder Walzen für die Stahlindustrie hauptsächlich, merkt man aber eben die Unsicherheit gerade in den USA, aber auch in Europa, wie jetzt eben mit den Zöllen umgegangen wird, wie ist die Energiepolitik in Europa jetzt angesiedelt, wird es einen Industriestrompreis in Deutschland geben und. Und dementsprechend wird viel auf Sicht bestellt. Also lieber die eigenen Bestände runterfahren und dann panisch teilweise zukaufen in der Hoffnung, dass die Lieferanten noch liefern können. Und das ist ein Verhalten, das ist wieder ein paar Jahre her. Das war vielleicht auch zur Corona-Zeit ähnlich, bei dem eben eine Ungewissheit auf dem Markt ist. In den USA kommen jetzt tatsächlich, habe ich heute erst die Meldung bekommen, wieder deutlich größere Aufträge rein. Aber auch das hat länger gedauert als üblich, weil auch die unsicher sind, wie sie jetzt mit den Zöllen umgehen müssen. Sie sind auf Importe angewiesen in dem Bereich. Das ist unser Vorteil. Ja. Viele der Walzenlieferanten kommen eben aus Europa. Das heißt, alle haben gerade genau diese Zollproblematik. Aber wer leidet, ist eigentlich der amerikanische, also US-amerikanische Kunde. Weil er die Zölle zu tragen hat. Wir könnten das gar nicht tragen. Das ist jetzt aktuell genau das Gleiche. Dementsprechend aktuell gleiche Herausforderungen. Sie wechseln halt nur. Das muss man vielleicht sagen. Man hat immer wieder neue Herausforderungen. Aber wie gesagt, neue Überraschungen dann auch, wenn es darum geht. Es sollte doch jetzt leichter gehen, aber es wurde eigentlich dann wieder schwieriger.
Ist es jetzt leichter, wo Sie allein verantwortlich in Anführungsstrichen sind? Oder war es eigentlich leichter, wo man noch auf einen gewissen Gesellschafterstamm zurückgreifen konnte?
Beides hat Vor- und Nachteile, das muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich leichter für mich als Person, Dinge umzusetzen. Ich kann es einfach machen. Ich habe keinen, den ich berichten muss. Ich habe keinen, den ich um Erlaubnis fragen muss. Ich habe einen Co-Geschäftsführer, mit dem ich aber alles abspreche, weil er genauso in der Haftung mit drin steckt, wie ich es tue. Deswegen halte ich es nur für fair, dass das da vernünftig abgesprochen wird. Und auch wenn er Bedenken hat, gehe ich jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand und sage, aber ich bin ein Gesellschafter und werde das jetzt deswegen erzwingen. Ich bin aber auf jeden Fall trotzdem freier in der Gestaltung in bestimmten strategischen Dingen, in bestimmten technischen Dingen, wo er vielleicht nicht die Expertise auch hat und dann auch auf mich vertrauen muss, dass ich da die richtigen Entscheidungen treffe. Was aber dann fehlt, ist manchmal eben vielleicht nochmal irgendeine Rückfrage oder irgendein, ja, wie eine Art Beirat oder Rat, die dann auch zusammengestöpselt ist aus anderen Personen, die dann eben nochmal sagen können, ach, hast du eigentlich da und da drauf geachtet? Dafür habe ich natürlich meinen Co-Geschäftsführer, auch das ist klar. Aber manchmal war das ja dann doch so zusammengestöpselt, weil sie eben von außen kam, war dann mal ein ganz anderer Blick mit dabei. Mhm. Kann man drüber nachdenken, ob man den wieder installiert, aber auch der kostet wieder Geld. Mhm. Und da ist halt immer die Frage, ist dann Kosten und Nutzen dann wirklich da? Und da versuche ich dann eher Gespräche mit anderen Unternehmern beispielsweise oder anderen Bekannten, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben oder ähnliche Situationen auch schon mal erlebt haben, um mir da dann entsprechende Informationen auch herzuholen. Aber es ist natürlich deutlich unemotionaler oder rationaler, weil eben auch gerade bei Familiengesellschaften oder ja auch familiengeführten Gesellschaften und Anwälte und so, das ist ja ein Riesenkonglomerat an externen Leuten, konnten sehr schnell und rational darstellen, dass das jetzt keine Managemententscheidung war, die dann plötzlich zu einer Insolvenz führte, sondern ganz im Gegenteil, wir haben sogar sehr frühzeitig erkannt, dass es zu Problemen führt. Und wir haben alles versucht, um das vom Scheitern, ich sage jetzt mal, zu verhindern oder eben abzuwenden. Aber eben durch diese kurzfristigen Entscheidungen anderer führte es eben dazu, dass wir gar keine Handlungsmöglichkeit mehr hatten zu einem gewissen Zeitpunkt. Und man ist ja als Geschäftsführer in einer Privathaftung drin in der Insolvenz, die voll durchschlägt, wenn man da eben Fehler macht. Und das konnten wir zum Glück dann auch nachweisen, dass wir keine Fehler gemacht haben, sondern immer das Beste versucht hatten und eben diese Aneinanderreihung so viel wurde, dass das eben nicht mehr zu managen war. Deswegen, also ich hoffe nicht, dass da noch ein größerer Vertrauensschaden auf irgendeiner Seite ist. Habe ich aber 100% aller Leute immer, ich sage jetzt mal, mitnehmen können? Bestimmt auch nicht.
Gut, das kann man, glaube ich, nie. Aber ich glaube, Kommunikation ist schon immer ein großer Schlüssel. Gibt es denn etwas, was Sie Menschen in der ähnlichen Situation raten würden?
Ruhe bewahren. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. In der Situation ist man schnell emotional überfordert. Also man, gerade als Geschäftsführer, man weiß, man ist in der privaten Haftung drin, um jetzt erstmal wäre ich ein einfacher Geschäftsführer, nicht Geschäftsführer, Gesellschafter, geht es ja erstmal auch darum, wie kann ich auch mich schützen als Person. Da gibt es natürlich D&O-Versicherungen und so weiter, die man abschließen kann. Das schützt einen ja schon mal vor Fehlentscheidungen, solange sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gemacht worden sind. Aber das war natürlich ein schwerer Punkt oder ein Punkt, der mich sehr umgetrieben hatte, weil ich natürlich meine Familie auch schützen wollte und nicht wollte, dass da irgendwas passiert. Deswegen Ruhe bewahren, alles vernünftig dokumentieren. Je besser man das dokumentiert hat, je mehr volle Aktenordner man tatsächlich mit Papier teilweise auch hat, umso besser ist das für einen, um bestimmte Nachweise auch bringen zu können. Und dann bestenfalls jede Aufgabe Schritt für Schritt abarbeiten. Nicht dieses ganze Multitasking, ich mache jetzt alles gleichzeitig und das muss jetzt alles sofort schnell gemacht werden und. Es gibt bestimmt viele oder einige, die das gut können, aber es ist besser, konzentriert die Aufgaben abarbeiten. In der Insolvenz ist es nämlich alles sehr stark reglementiert und mit bestimmten Vorgaben, wie ich welche Entscheidungen zu treffen habe und. Wenn man in der Situation noch nicht vorher war, weiß man das auch nicht. Und dafür hat man dann die Berater an der Seite oder den Sachwalter oder Verwalter, je nachdem, was für eine Art von Insolvenz es dann ja auch ist. Es gibt ja verschiedene Arten auch der Insolvenz. Und das muss man dann einfach so abarbeiten. Es ist alles ein bisschen gezwungener, es ist anstrengender, natürlich, aber da muss man dann einfach Schritt für Schritt durch und nicht den Kopf in den Sand stecken.
Wenn das immer so leicht wäre. Nein. Gab bestimmt bei Ihnen auch Momente, wo Sie am liebsten den Kopf in den Sand gesteckt hatten.
Ja, ich glaube, habe ich eigentlich auch. Aber das natürlich nie in der Firma direkt, sondern dann im privaten Umfeld. Ja. Es hat mich natürlich jetzt nicht nur als Geschäftsführer getroffen, sondern eben auch als Gesellschafter, da unser gesamtes Familienvermögen auch in der Firma war. Und ich eben auch weiß, dass es bei anderen Gesellschaftern ebenso war. Das heißt, diese emotionale Last, die man dann trägt, dass man im Grunde alles verloren hat, aber trotzdem versuchen muss, das zu retten, was zu retten ist, für die anderen. Es war ja am Anfang noch nicht klar, dass ich beispielsweise als eigener Gesellschafter oder einzelner Gesellschafter dann eine neue Firma aufmachen werde, um die dann fortzuführen. Sondern am Anfang ging es ja erstmal nur darum, wie kann ich jetzt diese Firma schützen als Geschäftsführer. Es geht um viele Leute, für die man ja auch die Verantwortung trägt. Und das kann man nicht einfach nur hinnehmen oder das ist ja kein Spiel oder ähnliches. Aber wenn man dann zu Hause ist oder sowas, da einmal kurz die Luft rausgelassen hat von den langen Tagen, die man dann da auch hat, kommt man halt auch wieder auf sich zurück. Und das ist dann schon heftig. Also für uns war es die Existenz im Endeffekt. Und da habe ich dann natürlich auch mit für gekämpft. Aber als es dann auch um die Fortführung ging, war es halt auch ganz klar. Da haben die Banken gerade im Speziellen gesagt, okay, du möchtest das fortführen, das verstehen wir. Wir verstehen auch, dein Vermögen liegt bereits in der Firma, da kommst du nicht dran. Das ist auch klar, dass wir da nie dran kommen werden. Also so hoch sind die Quoten dann nicht. Aber wir wollen jetzt eben auch sehen, wenn du es machst und wir jetzt hier auch nochmal ins Risiko mit reingehen für dich, sie sind alle abgesichert, dass ich es nicht nur ernst meine, sondern auch wirklich dahinter bleibe. Das heißt, auch da muss man wieder Verpflichtungen eingehen, die ich auch eingegangen bin, bis hin auch zu einzelnen Privatbürgschaften. Das ist dann schon das Oberste, was man machen kann und ich keinem empfehle, obwohl ich es gemacht habe, das kann ich auch nur so sagen, um eben die Ernsthaftigkeit dahinter auch zu zeigen. Und das heißt, man startet dann auch nicht mit Null, sondern mit einem deutlichen Minus in der Hoffnung, oder im eigenen Antrieb, dass das dann auch funktioniert. Und zum Glück konnte ich bisher zumindest so weit kommen, dass diese Privatbürgschaft auch weg ist. Jetzt aber noch ein paar Verbindlichkeiten noch da sind. Aber ich sag mal, das ist alles mit der Familie auch im Vorfeld abgesprochen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass die das mitmachen. Ja. Aber ich habe auch nur gesagt, ich mache das nur, wenn die Familie auch dahinter steckt. Weil wäre das schiefgegangen, hätte ich mein Leben lang noch abbezahlen können. Und das ist auch nicht nur dahingesprochen.
Ist schon also auch bemerkenswert, wie offen Sie das auch erzählen. Ich finde das richtig gut, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das lieber dann ein bisschen hinter sich irgendwo hinterm Vorhang verstecken würden. Deswegen erstmal schon mal bis hierhin danke für die Ehrlichkeit und Offenheit. Vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was ist denn so Ihre Vision oder Ihr Ziel, wo Sie hinwollen?
Tatsächlich haben wir eine sogenannte Vision 2030 aufgestellt vor anderthalb Jahren, um eben auch den Führungskräften, aber wie auch den Mitarbeitern, ich sage jetzt mal eine Vision, eine Strategie aufzuzeigen, so dass wir schon, wir, also mein Kollege und ich, zeigen können, dass auch der Standort hier eine Zukunft hat, dass wir dafür eine Zukunft sehen, dass wir die aber auch noch gestalten müssen. Und darin sind eben Bausteine enthalten, die zum einen natürlich die Produktion betreffen, die Produkte betreffen, aber eben auch Dinge wie Mitarbeiter. Also wie kriege ich Mitarbeiter ins Unternehmen? Ich glaube, da klagen sehr, sehr viele Unternehmer heutzutage aus allen Bereichen fähiges Personal noch zu bekommen, die auch wirklich Lust haben, solche Jobs zu machen. Bisschen aber auch zu Wissenstransfer und Sicherung. Um jetzt den Schwenk zur Digitalisierung auch rüberzubringen. KI ist ein Thema, das, glaube ich, gerade im Mittelstand zwar viel diskutiert wird, aber auch kapazitativ nicht richtig angegangen werden kann. Dann das Thema Ressourcen. Das hat nicht nur mit Nachhaltigkeit aus meiner Sicht zu tun, sondern schauen wir uns eben die aktuellen Konflikte an. China hat auch schon angefangen, mit Ressourcen, also mit seltenen Erden oder anderen Rohstoffen, zu drohen, dass eben bestimmte Rohstoffe nicht mehr so gehandelt werden, wie es vielleicht notwendig ist, auch für die gesamte Industrie in Europa. Das heißt, auch da muss man eben schauen, wie kann ich mit bestimmten Ressourcen umgehen und wie kann ich Ressourcen auch für uns sichern. Und last not least, wir nennen das Projekt Autarkie. Wie kriegen wir eben durch eigene Stromproduktion genug Strom oder Energie zu uns, dass wir quasi autark handeln können. Wir gehen nicht von 100% Autarkie aus, aber von einem sehr weit dahingehenden Prozentsatz. Und dass wir eben auch von CO2 wegkommen, weil auch da die Europäische Union uns ja auch, ich sag mal, diese Bürde mit auferlegt hat, CO2-Preise etc., dass wir uns dahin entwickeln müssen. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gewandelt mit der neuen Bundesregierung. Aber das wird keine 180-Grad-Wende mehr geben. Die Weichen sind da gestellt und deswegen müssen wir da auch für Sorge tragen. Aber es geht da eben auch darum, dass ich glaube, in Deutschland Commodity-Produkte immer schwieriger zu machen sind, weil alle anderen Märkte schwemmen damit oder überschwemmen den Markt. Auch das wird bei uns weiterhin der Fall sein. Wir haben ja ein indisches Joint Venture. Auch das werden wir weiter nutzen, um eben zu schauen, welche Commodity-Produkte, die wir hier einfach wirtschaftlich nicht mehr darstellen können, dann eventuell eben dort produzieren zu lassen. Immer mit der Strategie, wir wollen keinen Wettbewerber uns da aufbauen, sondern es geht darum, Märkte noch weiterhin zu sichern, die wir bereits etabliert haben und dann zum Beispiel über uns zu handeln, um da trotzdem noch ein bisschen Wertschöpfung mitnehmen zu können und eben auch den Support, den die Kunden in Europa beispielsweise auch gerne über uns hätten, anbieten zu können. Ansonsten, ja, Spezialisierung, das hilft immer ein bisschen Kosten zu drücken. Kooperation, um eben auch zu schauen, man muss heutzutage nicht immer alles alleine machen. Man muss das Rad nicht selber 5-mal neu erfinden, was der Nachbar auch gerade tut. Dass man da eben auch schaut, dass man auf andere Unternehmer mal zugeht. Auch auf Wettbewerbe, soweit es immer geht, das muss man auch ganz klar sagen. Aber gerade auch hier im Siegerland gibt es unheimlich viel Schwerindustrie, viele Wettbewerber, viele andere Unternehmen, mit denen wir auch kooperativ was machen können. Wenn es ein gemeinsamer Einkauf ist, wenn es Forschungskooperationen sind oder ähnliches, um da Kräfte zu bündeln. Aber ich denke, gerade in Deutschland ist der Mittelstand ja unheimlich stark. Der sollte auch stark bleiben. Und es gibt einfach zu viele, wie sagt man da am besten, Entwicklungen, die genau das immer weiter zerstören oder schwierig machen. Aber diese Stärke sollten und dürfen wir nicht verlieren, weil das eine gewisse Unabhängigkeit dann auch immer zeigt. Und da denke ich eben, ist das nur möglich, wenn man auch mal nicht nur egoistisch denkt, sondern eben auch kooperativ das eine oder andere mal zusammen angeht, ohne dass man sich dadurch aber gegenseitig schadet. Und das geht. Aber das Problem ist, jeder sucht immer nur seinen eigenen größeren Vorteil und das macht Gespräche immer sehr schwer.
Also ich frage mich immer, wenn ich Ihnen so zuhöre, wo Sie diese Energie noch nach diesen ganzen extremen Jahren hernehmen, so vorwärts zu gucken. So.
Ich bin eben hartnäckig. Also ich akzeptiere nicht das Nein, ich akzeptiere nicht, ich sag mal, wenn irgendwas schief geht, das ist dann halt okay, dass wir immer so das Schöne, wenn man hingefallen ist, das Krönchen wieder rücken, wieder aufstehen und weiter geht's. Ich war bei ihr nämlich immer schon hartnäckig, ich habe auch sehr lange gebraucht, sie für mich zu gewinnen. Okay. Hat sich aber dann heute auch bedankt, dass ich so hartnäckig war. Und das, ich glaube, das hat mich geprägt. Also da war ich 15, Entschuldigung, als ich damit begann. Und das hat mir aber auch bewiesen, und das beweist es halt auch immer, dass man dranbleiben muss, dass man hartnäckig bleiben muss, dass man eben den Kopf nicht in den Sand stecken darf, die Aufgaben Stück für Stück abarbeiten muss. Und da wird immer was von schief gehen. Das ist wie das Amen in der Kirche, völlig, das passiert eben. Aber das darf einen nicht so erschüttern sofort, dass man eben aufgibt, weil man sagt, ich habe jetzt einmal verloren. auch beim Fußballspielen. Nur weil in der Vorrunde, ich sag mal, die Deutschen ein Spiel verloren haben, heißt es ja nicht, dass sie direkt ausgeschieden sind. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass man weiß, dass man scheitern wird. An irgendeinem Punkt wird man immer scheitern. Aber das ist nicht schlimm, sondern man muss halt damit umgehen. Und selbst wenn es richtig schief geht, dann muss man aber daraus lernen und das mitnehmen. Was treibt mich da an? Ich weiß, ich habe die Verantwortung über aktuell 250 Menschen mit den Familien, die dahinter stehen. In der Größe in unserem Dorf kenne ich auch noch die meisten davon oder bin mit denen auch teilweise befreundet. Das heißt, ich weiß halt auch noch, was dahinter steckt. Und das treibt mich natürlich dann an, zu sagen, auch deswegen darf ich nicht aufgeben. Und es klingt immer so schön, es ist verdammt nochmal meine Aufgabe als Geschäftsführer, nicht aufzugeben. Ich muss ja als Unternehmen mehr, auch einen Weitblick zeigen können, eine Vision aufzeigen können. Habe ich selber nicht mehr diesen Antrieb oder diese Vision, nicht mehr diesen Weitblick, dann sollte ich es tatsächlich auch sein lassen, weil ich den dann auch schlecht verkaufen kann. Und ich muss natürlich die Mitarbeiter mitnehmen, ich muss natürlich die Kunden davon überzeugen, dass dieser Weitblick da ist. Und natürlich kann ich nicht immer genau das Gleiche machen wie der andere Wettbewerber vielleicht oder Ähnliches, aber ich darf mich eben auch nicht mehr in diese Vergleiche reinstürzen, weil das bringt einen immer nur weiter in diese Frustration vielleicht hinein, dann auch doch wieder aufzugeben. Und ja, das sehe ich nicht ein. Ich gebe auf, wenn es vorbei ist.
Ich finde eigentlich ein guter Schlussappell tatsächlich dieses Thema durchhalten. Und aber das hat ja auch was mit das Thema Hartnäckigkeit, was Sie ansprechen, hat ja auch was mit Machen zu tun, ne? Und nicht einfach also durchhalten und sitzen und warten, sondern einfach zu tun und das eben auch konsequent durchzuziehen.
Unternehmen heißt ja auch nicht unterlassen.
Ja.
Also das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Ein Unternehmer muss unternehmen. Auch ein Geschäftsführer muss unternehmen, muss was bewirken, muss nach vorne gucken. Ich brauche keinen Verwalter. Ein Verwalter, ich sag mal, hat man vielleicht im Führungsbereich dann oder sowas, da brauche ich auch Verwalter, das ist ganz klar. Aber an der Spitze muss man unternehmen. Also man muss ja noch nicht mal zwingend immer nur Ideen haben, aber man kann vielleicht Leute fragen, die Ideen haben, um eigene Ideen dann auch wieder bekommen zu können. Aber man darf eben nicht aufhören und man darf nicht sich darauf verlassen oder man darf sich nicht darauf verlassen, dass jemand anderes es für einen lösen wird. Also ich kann jetzt nicht Däumchen drehen und warten, dass die Bundesregierung jetzt schon einen tollen Industriestrompreis für mich zaubert. Als energieintensives Unternehmen wird das auch viel bei uns ausmachen. Sondern ich muss erstmal selber dafür Sorge tragen, dass ich die Kosten reduziere, dass ich die Prozesse verbessere, dass ich da selber dran gehe. Und wenn dann so ein Industriestrompreis noch kommt, ist das ein netter Bonus. Aber wenn ich mich nicht selber drum kümmere, also wenn ich einfach immer nur hoffe, der Trump wird das schon nicht machen, die Bundesregierung wird den Strompreis schon reduzieren, die EU wird China komplett jetzt im Handel blockieren, damit wir hier in Europa wieder beste Preise machen können. Nein, das funktioniert nicht. Und das ist leider gesellschaftlich auch so ein Problem, weil viele den Fingerzeig immer woanders hin machen und sagen, der ist schuld. Der ist schuld, dass ich sag mal, ein Studium nicht angefangen habe. Der ist schuld, dass ich mir jetzt irgendwas nicht leisten kann oder sonst was. Das ist halt einfach, ja, komfortabel, aber dadurch kommt man nicht weiter. Sondern man muss eben für sich, für das Unternehmen, aber auch für sich als Person eine Lösung finden, mit der man dann wieder weiterkommt. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Also dass die suchen immer der anderen. Der andere ist immer schuld. Der natürlich, die Bundesregierung hat Schuld. Natürlich, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man selber sich auch überlegen muss, was man selber tun kann.
Ja, definitiv. Das ist ja auch ein bisschen... das passt wirklich perfekt, weil das ist das, was ich den Menschen immer sage, wenn ich sie zu unserem Podcast einlade. Ich möchte genau die Geschichten zeigen, wo eben Leute so ein bisschen Mut machen, indem sie eben Dinge tun und vorwärts gehen und nicht da sitzen und abwarten und jammern. Ich weiß, es gibt viele Herausforderungen und man kann auch mal jammern, aber nach dem Jammern muss man sich halt wieder zusammenreißen und irgendwie vorwärts gehen. Und ich glaube, da sind Sie und Ihr Unternehmen wirklich ein sehr gutes Beispiel für. Danke. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass alles in Erfüllung geht, was Sie sich erhoffen und erdenken und strategisch erarbeiten und ja, dass die Zukunft auf jeden Fall deutlich positiver wird, als vielleicht ein Teil der Vergangenheit war.
Vielen Dank dafür.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.